Frage, die in den letzten 2000 Jahren häufig gestellt wurde. Und eine Sache können wir festhalten, an Jesus scheiden sich die Geister. Es gibt die unterschiedlichsten Vorstellungen und Meinungen über Jesus. Eins ist relativ klar, dass Jesus tatsächlich gelebt hat. Da sind sich im Prinzip alle einig, auch wissenschaftlich und historisch ist das belegbar. Aber wer ist Jesus tatsächlich? Jesus hat viele Facetten, viele Dinge getan. Aber kann man ihn auf eine Sache reduzieren? Für die einen ist Jesus vielleicht mehr der, der sich um Frieden gekümmert hat, ein Friedensstifter oder ein Revolutionär, der sich aufgelehnt hat gegen die Elite oder gegen die, die das Sagen hatten. Für andere ist ganz klar, Jesus ist ein Wunderheiler. Unzählige Wunder, die uns berichtet sind, die Jesus getan hat. Für andere ist Jesus einfach ein jüdischer Wanderprediger, der wie ein Rabbi durch das Land gelaufen ist und Leuten etwas Wertvolles, Wichtiges weitergegeben hat. Oder Jesus ist einfach nur ein frommer Mann, der ein gutes Leben gelebt hat, der ein vorbildliches Leben für uns gelebt hat, dem wir nacheifern sollen. Aber wer ist Jesus, ist eine wichtige Frage. Nicht nur über die historische Person Jesus vor 2000 Jahren, sondern tatsächlich auch heute für dich und für mich. Wer ist Jesus für dich? Vielleicht hast du diese Frage für dich schon beantwortet, wer Jesus ist. Vielleicht bist du auf dem Weg mit Jesus, du folgst ihm nach. Und als Gemeinde haben wir uns dieses Jahr viel schon mit diesem Thema unter der Überschrift beschäftigt, Christus konsequent nachfolgen. Vielleicht bist du jemand, der schon lange Jesus nachfolgt. Und da glaube ich, ist es wertvoll und will ich dich einladen, heute im Gottesdienst mal innezuhalten und zu sagen, okay, wer ist Jesus eigentlich für mich? Wer ist der, dem ich nachfolge, dem ich mein Leben anvertraut habe? Aber vielleicht ist diese Frage bei dir auch heute noch offen, dass du sagst, ich habe vielleicht eine Idee oder ich denke in eine bestimmte Richtung, wer Jesus ist, aber ich weiß es eigentlich nicht so richtig. Dann will ich dich einladen, diesen Gottesdienst als Gelegenheit zu nutzen, Jesus mehr kennenzulernen, mehr über ihn zu erfahren. Und zwar nicht nur allgemein und von weit weg, sondern ganz nah an Jesus dran zu kommen. Und dazu lade ich euch ein, dass wir gemeinsam in die Bibel schauen, in Gottes Wort. Und dass wir sehen, was dort steht. Wir haben insbesondere 4 Berichte über Jesus. Eigentlich geht die ganze Bibel, dreht sich um Jesus. Aber 4 Berichte sind ganz besonders. Das sind die sogenannten Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und ich will mit euch die Antwort von Markus anschauen, in seinem Bericht von Jesus, im Markus-Evangelium. Die Antwort, die Markus gibt auf die Frage, wer ist Jesus? Und ich habe vor, dass wir in der Predigt einmal durch das Markus-Evangelium gehen, ganz grob, keine Sorge, es wird nicht zu detailliert. Wir schauen über das Markus-Evangelium mit dieser Frage, wer ist Jesus eigentlich? Was für eine Antwort gibt uns Markus? Und im Anschluss will ich die Frage auf uns anwenden. Was bedeutet das konkret für uns? Was bedeutet das für dich und mich? Bevor ich starte, bete ich nochmal ganz kurz. Hey, ich danke dir, dass du uns dein Wort gibst und dass wir über dich erfahren und lesen dürfen und dass du dich offenbarst durch dein Wort. Und das bitten wir jetzt ganz konkret, dass du das tust, indem wir durch das Markus-Evangelium gehen, dass du unsere Herzen und Augen und Ohren öffnest, dass du uns aufmerksam sein lässt und etwas von dir sehen lässt, Herr. Bitte segne du uns mit deiner Gegenwart und mit deinem Reden jetzt. Amen. Wir starten. Markus 1, Vers 1, der erste Satz, den Markus in seinem Evangelium schreibt. Dort schreibt er, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Klingt vielleicht unspektakulär, aber Markus stellt diesen Satz am Anfang seines Berichtes von Jesus. Es ist wie eine Überschrift, es ist wie ein Statement, was er ganz zu Beginn setzt. Er spricht eine klare Sprache. Er sagt, hier fange ich an zu erzählen von dem Evangelium. Evangelium ist ein griechisches Wort, was auf Deutsch heißt, einfach gute Nachricht, frohe Botschaft. Ich berichte euch von der guten Nachricht, die es gibt über Jesus. Das ist das Statement. Und das Statement wird nochmal definiert. Und zwar Jesus, von Jesus Christus, Er ist der Sohn Gottes. Das ist die inhaltliche Aussage in diesem Punkt. Markus sagt, Jesus ist der Sohn Gottes. Das ist das, was ich euch am Anfang sagen muss. Bevor ihr weiter lest, sage ich euch, Jesus ist der Sohn Gottes. An der Stelle will ich nur kurz einhaken, damit kein Missverständnis entsteht. Wenn Markus vom Sohn Gottes schreibt oder in der Bibel vom Sohn Gottes, von Jesus die Rede ist, dann meint das nicht einen Sohn im Sinne von, dass Gott seinen Sohn geschaffen hat, dass Jesus ein Geschöpf wäre, sondern sie beschreibt Jesus als, von Ewigkeit her ist er Gott, er ist Gott gleich. Und wir gehen da jetzt nicht näher drauf ein, aber das hat mit dem Geheimnis der Dreieinigkeit zu tun. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist haben verschiedene Aufgaben, verschiedene Personen, aber sind doch ein Gott. Ja, nur dass kein Missverständnis entsteht, Jesus ist Gott, das ist das, was Markus an dieser Stelle hiermit sagt. Er ist nicht ein Geschöpf von Gott, sondern er ist Gott. Also Markus fängt an, Jesus ist der Sohn Gottes. Und da können wir sagen, ja schön und gut, Markus, toll, dass du das so sagst, aber woher wissen wir das? Was für Beweise hast du, dass du zu dieser Aussage kommst, Jesus ist der Sohn Gottes? Und Markus macht das in den nächsten Kapiteln, in den ersten Kapiteln seines Berichtes von Jesus, dass er uns Beweise liefert und sagt, hey, schaut das und schaut das und schaut das. Das beweist, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Okay, lasst uns anschauen. 5 Beweise, die Markus uns nennt. Jesus hat Macht und Autorität zu lehren. Markus 1, 21 und 22. Sie kamen nach Kapernaum. Das ist Jesus und seine Jünger. Gleich am darauffolgenden Sabbat ging Jesus in die Synagoge und sprach dort zu den Menschen. Sie waren von seiner Lehre tief beeindruckt, denn er lehrte sie nicht wie die Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. Das ist das Entscheidende. Jesus hat Macht und Autorität zu lehren. Und zwar nicht so wie die Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht, schreibt Markus. Die Schriftgelehrten, das ist das, was die Leute kannten, wie die gelehrt haben, die haben im Prinzip Altes wiederholt, was sie gelernt hatten, was sie gelesen hatten. Sie haben Zitate rausgekramt von wichtigen und weisen Leuten aus der Vergangenheit und haben die aneinandergefügt und haben so die Menschen etwas weitergegeben. Das ist gut, das ist nicht schlecht oder verkehrt. Aber hier kommt Jesus und die Leute, die ihn hören, merken, es gibt einen gravierenden Unterschied zwischen Jesus und den Schriftgelehrten. Die Schriftgelehrten bauen auf eine Autorität von anderen. Jesus baut auf seine eigene Autorität. Seine eigenen Worte haben Autorität. Seine eigenen Worte haben Macht. Er spricht Gottes Worte. Er spricht Gottes Worte und zwar relevant und klar und deutlich in das Leben seiner Hörer hinein. Und noch ein Unterschied. Bei Jesus können wir sehen und konnten die Hörer damals sehen, er lebt das zu 100%, was er lehrt. Er lebt zu 100% das, was er lehrt. Wenn er sagt, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, dann können wir später in seinem Leben sehen, dass er das tatsächlich selber tut. Das ist nicht nur eine fromme Floskel. Jesus hat Macht und Autorität zu lehren. Das ist der erste Beweis, den Markus uns liefert, um zu sagen, hey, Jesus ist der Sohn Gottes. Der zweite Beweis, Jesus hat Macht und Autorität, Sünden zu vergeben. Wir haben im zweiten Kapitel eine interessante Geschichte, die Markus uns berichtet. Da ist Jesus in einem Haus, es ist proppevoll, die Leute hören ihm zu und dann kommen Freunde und wollen ihren gelähmten Freund bringen zu Jesus. Sie wollen, dass Jesus ihn heilt. Er ist auf einer Trage, er kann nicht laufen, er ist gelähmt. Und sie decken das Dach ab, weil sie nicht durch die Menschenmenge durchkommen und lassen ihn genau bei Jesus runter. Und was macht Jesus? Lass uns das hier lesen, Kapitel 2, Vers 5. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Warum sagt Jesus das? Ich meine, jeder konnte sehen, dass das Problem dieses Menschen doch war, dass er gelähmt war, dass er nicht laufen konnte. Das heißt, es ist doch logisch, dass das, was er will von Jesus, ist geheilt zu werden, wie hunderte andere. Geheilt zu werden, dass er laufen kann. Und Jesus tut so oder scheint so, dass er das gar nicht bemerkt, sondern er sagt, hey, deine Sünden sind dir vergeben. Warum macht Jesus das? Jesus macht damit deutlich, dass die Sünde unser größeres Problem ist. Nicht das Gelähmtsein des Mannes ist sein wirkliches Problem, sondern die Sünde, die ihn von Gott, dem Vater, trennt. Die Sünde, die uns, unsere Schuld, die uns von Gott trennt, ist unser größtes Problem. Und Jesus sieht das nicht nur, er weiß es nicht nur, sondern er hat die Macht und die Autorität, Sünden zu vergeben. Es ist sehr interessant, wie die Schriftgelehrten reagieren. Die stehen da drumherum, die kriegen das mit. Was sagen sie in Vers 7? Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen? Also wie kann Jesus es wagen, demjenigen die Sünden zu vergeben? Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Die Schriftgelehrten haben eine klare Theologie gehabt und haben gesagt, okay, Sünden vergeben kann kein Mensch. Nie. Sünden vergeben kann nur Gott. Das steht Gott zu. Er ist der Einzige. Und das heißt, sie sehen, Jesus macht das. Und was sagen sie? Das kann nicht sein. Das darf er nicht. Das geht nicht. Das ist Gotteslästerung. Er tut so, als wenn er Gott wäre, weil ja nur Gott Sünden vergeben kann. Und ihr Lieben, die Schriftgelehrten haben etwas verstanden. Sie haben verstanden, nur Gott kann Sünden vergeben. Haben sie absolut recht. Das ist genau der Punkt. Dass Jesus Sünden vergeben kann, heißt nicht, dass er sich anstelle von Gott stellt, sondern dass er Gott ist. Jesus hat die Macht und Autorität, Sünden zu vergeben, weil er Gott ist. Es ist keine Anmaßung von ihm. Es ist ein Beweis, ein Beleg, den Markus uns liefert und sagt, hey, schaut, Jesus ist Gott selbst. Er hat die Macht und Autorität, selbst Sünden zu vergeben, das größte Problem zu lösen, was wir haben. Jesus vergibt Sünden. Und als Beweis dafür, das führt er dann noch weiter aus, heilt er diesen Gelähmten auch noch zusätzlich, sodass der laufen kann. Der dritte Beweis. Jesus hat Macht und Autorität über Krankheiten. Über Krankheiten und auch Dämonen. Jesus heilt unzählige Kranke. Wir haben massig Berichte davon, auch im Markus-Evangelium. Leprakranke, Menschen, die aufgrund ihrer Krankheit sozial ausgegrenzt waren, mit keinem Kontakt haben durften. Er heilt Blinde, er heilt Gelähmte. Das, was kaputt ist bei Menschen an Knochen, an Muskeln, an Sehnen, am Körper oder auch in der Seele, im Geist, das renkt Jesus wieder ein. Jesus heilt und macht damit deutlich, er hat Macht und Autorität über jede Krankheit. Keine Krankheit ist ihm zu groß. Und wir lesen in Kapitel 3 von einem Mann mit einer verkrüppelten Hand. Und dort sagt Jesus in Kapitel 3, Vers 5, er befiehlt dem Mann, streckt die Hand aus. Der Mann streckt die Hand aus und sie war geheilt. Unfassbar. Jesus kommt dahin und es reicht ein Wort, ein Satz oder eine Berührung bei anderen Heilungen und der Mensch ist gesund. Er braucht diesen Mann noch nicht einmal anzufassen. Er steht ihm gegenüber und braucht nur seine Worte zu sprechen. Seine Worte haben solch eine Kraft, dass dieser Mann gesund wird. Das ist unfassbar, oder? Stell dir vor, du gehst zum Arzt und hast ein Bein gebrochen und er muss das analysieren und er steht da vor dir, schaut dich an und sagt, ach, dein Bein ist wieder gesund. Ohne dich einmal untersucht zu haben, ohne dich angefasst zu haben, ohne irgendwelche Geräte an dich angeschlossen zu haben. Unfassbar, das können wir uns nicht vorstellen. Das ist für uns fern von dem, was wir kennen. Und Markus sagt, das ist Jesus. Das ist Jesus. Er hat Macht und Autorität über jede Krankheit. Und nicht nur über jede Krankheit, wir lesen dann kurz darauf, dass Menschen zu ihm kommen, die von Dämonen besessen sind, von bösen Geistern besessen sind. Und sie werden befreit. Und die Dämonen sprechen zu Jesus und sagen, Jesus, wir wissen, dass du der Sohn Gottes bist. Die Dämonen wissen hundertprozentig, dass Jesus der Sohn Gottes ist und sie haben Angst vor ihm. Sie wissen, er hat Macht und Autorität. Er kann einfach nur ein Wort sagen und wir müssen verschwinden und still sein. In Kapitel 3, Vers 11 haben wir das. Wenn die bösen Geistern Besessenen, von bösen Geistern Besessenen ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder und riefen, du bist der Sohn Gottes. Sie bestätigen genau das, was Markus uns zeigen will mit seinen Beweisen. Selbst die bösen Geister, die Dämonen sagen, Jesus ist der Sohn Gottes. Sie glauben nicht an ihn, sie vertrauen nicht auf ihn, sie setzen nicht ihr Leben auf ihn, aber sie bekennen es aus Angst, weil sie wissen, dass er alle Autorität hat. Der vierte Beweis, den Markus uns gibt, ist, Jesus hat Macht und Autorität über die Natur. Wir lesen in Kapitel 4 von einem Bericht, Jesus mit seinen Jüngern auf dem See, und er hat ja auch ein paar Fischer dabei gehabt, die erfahrene Seeleute waren, die das gewohnt waren. Und es kommt ein heftiger Sturm. Und die Jünger bekommen Angst. Die, die Erfahrung hatten mit Schifffahren und Bootfahren, bekommen Angst. Und was macht Jesus? Jesus schläft. Und nachdem die Jünger merken, wir kriegen das nicht mehr in den Griff und ihre Angst größer wird, wecken sie Jesus auf. Und sagen, Herr, hilf uns. Stört es dich? Nicht, dass wir umkommen, merkst du das nicht? Du schläfst hier in Ruhe und wir kommen um in diesem Sturm. Das ist schon merkwürdig, ne? Die erfahrenen Fischer mitten auf dem See, wen rufen sie in ihrer Not? Einen Zimmermann. Das ist nicht die erste Adresse, die wir vielleicht anrufen würden, aber sie wissen irgendwie, wenn uns jemand helfen kann, dann ist es Jesus. Aber sie haben keine Ahnung, was dann passiert. Jesus steht auf, was macht er? Er nimmt das Ruder des Schiffes, reißt es rum und fährt ganz spitzenmäßig durch diesen Sturm hindurch und alle sind sicher. Ja, kennt ihr das? Habt ihr die Geschichte schon mal gelesen? Nein, so geht es nicht. So geht es nicht. Jesus reißt nicht das Ruder rum. Was macht er? Lasst uns kurz lesen. Kapitel 4, Vers 39 im Markus. Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und er befahl dem See, schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Boah. Kannst du dich an den letzten Sturm erinnern, der heftig war? Hast du es mal versucht, rauszugehen in den Sturm und zu sagen, sei still? Was ist passiert? Hat der Sturm gehört? Nein, ich glaube zumindest nicht. Wenn nicht, dann komm nachher zu mir und erzähl mir das. Also, es ist für uns unvorstellbar. Ja, keiner von uns kommt auf die Idee, im Sturm rauszurennen und sagen, sei still und der Sturm hört auf, oder? Stellt euch das vor, Jesus stellt sich dahin und spricht ein Wort. Und sofort wird es nicht nur weniger, sondern es wird still. Der See wird ganz ruhig. Ein Wort spricht Jesus und es geschieht. Das klingt ein bisschen wie bei der Schöpfung. Ja, ihr erinnert euch, die Schöpfung ganz am Anfang der Bibel. Gott spricht ein Wort, es soll Licht werden und was ist? Es passiert. Licht kommt. So hat Gott die Welt erschaffen durch sein Wort, durch die Kraft seines Wortes. Und genau dieselbe Kraft, dieselbe Autorität hat Jesus, weil er Gott ist, weil er Gottes Sohn ist. Er spricht ein Wort und es ist still. Und wie reagieren die Jünger? Die haben Angst. Jesus sagt, warum habt ihr solche Angst? Sagte Jesus zu seinen Jüngern. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Sie sagten zueinander, wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Müsst euch überlegen, die Jünger haben bis dahin schon eine ganze Menge erlebt. Die Heilung und Wunder und Dämonenaustreibung und so weiter. Aber das übersteigt ihre Vorstellung. Sie wussten, Jesus ist nicht normal. Sie sind ihm gefolgt. Aber der Sturm und das Erlebnis, dass Jesus mit einem Wort den Sturm stillt, bringt die Jünger zum Schweigen und sie kriegen Angst. Sie fragen sich, wer ist dieser Jesus, mit dem wir hier unterwegs sind? Sie merken, da ist mehr als das, was sie bisher begriffen und geahnt haben. Und sie stellen eigentlich genau diese Frage, die Markus versucht in seinem Evangelium zu beantworten und die seine Leser letztlich stellen und die wir heute haben. Wer ist nur dieser Mann? Wer ist Jesus? Dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen. Lasst uns den fünften Beweis noch anschauen. Jesus hat Macht und Autorität über den Tod. Wir lesen von einer Begebenheit, wo ein Synagogenvorsteher zu ihm kommt. Ein angesehener Mann, Jairus heißt er, und er kommt zu Jesus und er sagt zu Jesus: Hey, Jesus, meine Tochter liegt im Sterben. Du musst mir helfen. Und Jesus kommt und macht sich auf den Weg. Der Vater ist hilflos, weil seine Tochter im Sterben liegt. Er weiß nicht, was er tun soll. Er geht zu Jesus. Das ist vielleicht seine, oder ist wahrscheinlich seine letzte Hoffnung. Wenn überhaupt jemand helfen kann, dann Jesus. Und Jesus kommt mit. Und dann unterwegs kommen Leute aus dem Haus des Synagogenvorstehers schon entgegen und sagen: Hier, Jesus braucht eigentlich nicht mehr weitergehen. Kannst du abbrechen. Du brauchst Jesus nicht mehr bemühen, zu uns zum Haus zu kommen. Deine Tochter ist tot, Jairus. Deine Tochter ist mittlerweile gestorben. Jesus kann nichts mehr tun. Unsere Hoffnung ist dahin. Könnt ihr euch das vorstellen, dieser Vater? Eine niederschmetternde Nachricht. Es ist alles vorbei. Ich kann nichts mehr tun. Meine letzte Hoffnung. Vorwürfe vielleicht, die er sich macht. Warum bin ich nicht früher zu Jesus gegangen? Oder warum ist Jesus nicht schneller gewesen? Und was macht Jesus dann? Er bleibt nicht stehen und geht seinen anderen Dingen nach, sondern er geht trotzdem zu diesem Haus. Und er sagt: Das Kind schläft nur. Er sagt: Was soll diese Aufregung? Warum weint ihr? Die Leute weinen natürlich, weil sie gestorben ist. Und Jesus sagt: Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Was ist das denn jetzt? Ist das makaber, was Jesus hier macht? Dass er dem Synagogenvorsteher irgendwas vorspielt oder er soll sich irgendwie einfach das vorstellen, dass das eben nicht so schlimm ist? Macht euch keine Sorgen, sie ist nicht tot und alle wissen, hey, sie ist tot. Sieht Jesus nicht die Realität? Doch, Jesus sieht sie. Und wir lesen kurz darauf, er geht rein. Und dann lesen wir, er ergriff das Kind, die Tochter, bei der Hand und sagte zu ihm: Talita kum. Das bedeutet: Mädchen, ich befehle dir, steh auf. Und zum grenzenlosen Erstaunen aller erhob sich das Mädchen und fing an, umherzugehen. Es war 12 Jahre alt. Hier, Jesus nimmt das Mädchen bei der Hand und was macht er? Er spricht ein Wort. Wieder ein Wort. Und sein Wort hat sogar die Macht, dieses tote Mädchen wieder ins Leben zurückzuholen. Unfassbar. Und jetzt sehen wir, was Jesus meinte, als er gesagt hat, sie schläft nur. Wir können sehen, wenn jemand gestorben ist, wie diese Tochter, dann ist das für Jesus von der Anstrengung, sie aufzuwecken, so wie jemand, den wir aus dem Schlaf aufwecken. Wenn ich meine Tochter aus dem Schlaf aufwecke, dann sage ich: Hey, komm, steh auf. Und sie wird wach und steht auf. Meistens, hoffentlich, je nachdem. Ja, aber so leicht, wie wir jemanden aus dem Schlaf aufwecken, ist es für Jesus, jemanden vom Tod aufzuwecken, jemanden ins Leben zurückzuholen. Deswegen kann er sagen, sie schläft nur. Für Jesus ist das wie wenn jemand schläft. Er hat Macht und Autorität sogar über den Tod. Und stellt euch die Freude des Vaters und der Mutter und der ganzen Familie vor. Unfassbar, dieser Jesus. Er ist der Sohn Gottes. Das ist das, was Markus uns so plastisch vor Augen hält. Und auch viele andere Berichte, die das deutlich machen. Ich habe jetzt nur 5 rausgegriffen. Er ist der Sohn Gottes. Diese ganzen Dinge, diese Berichte zeigen, Gott ist nahe gekommen auf dieser Erde in Jesus Christus und Jesus selbst ist Gott. Er kommt in der Autorität Gottes. Und er macht auch deutlich, das ist nicht das Ende. Jesus ist nicht auf diese Erde gekommen, um Wunder zu tun, um diese grandiosen Dinge zu tun, um Menschen zu beeindrucken, sondern er ist gekommen, um zu leiden und zu sterben für Sünder, für das größte Problem, was wir haben als Menschen. Und im Markus-Evangelium sehen wir eine Entwicklung bei den Jüngern. Wir haben gerade zwischendurch gesehen, sie haben nicht verstanden, wer Jesus ist. Sie haben sich gefragt, wer ist dieser Jesus? Und diese Stellen gibt es immer wieder im Markus-Evangelium. Und da gibt es eine besondere Heilung von einem Blinden. Vielleicht habt ihr die schon mal gelesen. Jesus heilt einen Blinden und es ist die einzige Heilung, die nicht sofort passiert bei Jesus. Jesus heilt, er spricht, er fasst an, er sagt was und derjenige wird normal direkt gesund. Dieser blinde Mann nicht. Jesus will ihn heilen oder heilt ihn und dann sagt er, was siehst du? Siehst du was? Und er sagt, ja, ich sehe Menschen so wie Bäume, so Umrisse nur. Ich sehe nur ein bisschen. Die Heilung hat nur ein Stück funktioniert. Und dann legt Jesus nochmal nach und der Mann kann dann vollständig sehen. Das ist doch merkwürdig, oder? Ich meine, Jesus braucht bei keiner anderen Heilung zwei Anläufe, damit es funktioniert. Und ich glaube, das ist in Kapitel 8 und das ist eine entscheidende Stelle im Markus-Evangelium. Und das schreibt Markus uns auf, weil es ein Symbol ist, ein Bild für das Verstehen der Jünger. Die Jünger verstehen nur stückweise, wer Jesus ist. Sie sehen nur Umrisse, sie sehen, wer Jesus ungefähr ist und sie haben Angst und können das nicht so einordnen. Und mit der Zeit sehen sie immer klarer, wer Jesus tatsächlich ist. Und wir bekommen immer klarer eine Antwort auf die Frage, wer ist eigentlich Jesus? Und direkt nach diesem Bericht von der Heilung des Blinden kommt der Wendepunkt, der entscheidende zentrale Punkt im ganzen Bericht von Markus. Dort fragt Jesus, er ist mit seinen Jüngern alleine und sagt, hey, sag mir mal, für wen halten mich die Leute? Was sagen die Leute eigentlich, wer ich bin? Was sagen die Leute auf die Frage, wer ist Jesus? Und sie zählen etwas auf. Die einen sagen, ach, du bist Johannes der Täufer. Einfach nochmal neu oder auferstanden, du bist wieder da. Johannes der Täufer. Andere sagen, der große Prophet Elia ist gekommen. Andere sagen, Jesus ist einfach ein anderer Prophet. Das waren so die verschiedenen Hauptgerüchte. Und dann stellt Jesus seinen Jüngern die Frage und sagt, okay, für wen haltet ihr mich? Wer bin ich für euch? Erinnert euch an die Frage bei dem Sturm, wo die Jünger selbst diese Frage hatten und nicht wissen, wie sie sie beantworten sollen. Wer ist dieser Mann, dass ihm Wind und Wellen gehorchen? Und jetzt stellt Jesus sie vor diese Frage und sagt, sag mal, wer bin ich? Und wir können die Spannung spüren, was werden sie jetzt sagen? Wenn das im Film ist, dann würde jetzt ein Stopp sein, die Musik würde hochfahren und wir würden staunend und wartend vor dem Bildschirm sitzen und sagen, was sagen sie? Was sagen die Jünger, wer Jesus ist? Haben sie es verstanden, ja oder nein? Und dann kommt die Antwort von Petrus, der so ein bisschen der Sprecher der Jünger ist. Und er sagt, du bist der Messias. Du bist der Christus. Du bist der, von dem im Alten Testament gesprochen ist. Du bist letztlich der Sohn Gottes. Du bist der, auf den wir gewartet haben. Du bist der Retter. Und wir können erleichtert sagen, ja, sie haben es verstanden, oder? Sie haben es verstanden. Wenn wir weiterlesen, werden wir ein bisschen ernüchtert, dass die Jünger nicht immer alles sofort schon verstanden haben. Da denken wir, sie haben was verstanden, was sehr gut ist. Aber es geht noch bis zum Ende des Evangeliums, bis sie noch mehr verstehen. Aber das ist der Wendepunkt. Und danach berichtet Markus uns fast ausschließlich davon, dass Jesus sich vorbereitet auf seinen Leidensweg und auf sein Sterben am Kreuz. Nach diesem Bekenntnis der Jünger, die sagen, du bist der Christus, lesen wir keine Wunder und Heilungen mehr. Wir lesen davon, wie Jesus sich vorbereitet und wie der Weg für ihn zum Kreuz geht, um zu sterben. Und in dem Moment, wo Jesus am Kreuz hängt, in Kapitel 15, kommt der Höhepunkt des Evangeliums. Der Wendepunkt ist in Markus 8 und der Höhepunkt ist in Markus 15, Vers 39. Es ist das Bekenntnis eines römischen Hauptmanns. Der römische Hauptmann steht beim Kreuz während der Kreuzigung und als der Hauptmann, der beim Kreuz stand, Jesus so sterben sah, sagte er was? Dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Das ist die Antwort, die Markus uns gibt auf die Frage, wer ist Jesus? Er argumentiert das durch das ganze Evangelium hindurch und am Schluss sagt er, hey, schaut euch an, der Hauptmann, der bei der Kreuzigung dabei war, der Hauptmann, der vorher nichts mit Judentum und Jesus zu tun hatte, der ein Nicht-Jude war, der aus einem völlig anderen Hintergrund kam, er sieht, wie Jesus stirbt und er sagt, dieser Mann war wirklich der Sohn Gottes. Dieses Bekenntnis von dem Hauptmann ist der Höhepunkt im ganzen Evangelium. Dieser Mann hat etwas verstanden, was viele andere vorher nicht verstanden haben. Was die Jesus ans Kreuz gebracht haben, nicht verstanden haben. Was viele nicht verstanden haben, die ihn gehört haben oder die Wunder von ihm gesehen haben. Dieser Hauptmann hat das verstanden. Er hat verstanden, wer Jesus ist. Jesus ist der Sohn Gottes. Das ist das, was Markus uns berichtet. Und die Frage für dich und mich ist, für wen hältst du Jesus? Für wen hältst du Jesus heute Morgen? Wer ist Jesus für dich? Im Markus-Evangelium haben wir die Antwort darauf, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der gekommen ist, um Sünder zu retten, um das größte Problem zwischen Gott und Menschen zu lösen, um Versöhnung zu schaffen zwischen uns Menschen und Gott in Jesus. Wenn wir an Jesus glauben, dann sind wir gerettet, dann sind wir versöhnt mit Gott. Und Jesus sagt das selbst, er sagt in Markus 2 zum Beispiel, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder, Menschen, die erkennen, dass sie Rettung brauchen. Und an einer anderen Stelle in Markus 10 sagt Jesus, denn auch der Menschensohn, damit meint er sich selbst, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Das ist die Mission von Jesus. Das ist der Jesus, den Markus uns zeigt. Das ist der Sohn Gottes, den Markus uns bringt. Und ich lade dich ein, diesen Jesus kennenzulernen, diesem Jesus zu begegnen. Wenn Jesus der Sohn Gottes ist, dann hat er alle Autorität. Und dann ist es entscheidend, dass wir eine Beziehung zu ihm haben, dass wir ihn kennenlernen. Und wenn du ihn noch nicht kennst, dann lade ich dich ein, dass du heute den Anfang machen kannst, um Jesus kennenzulernen. Ich lade dich ein, dass du nach dem Gottesdienst nach vorne kommst, dass wir gemeinsam diesen Schritt gehen können. Dass wir gemeinsam beten können, dass du sagst, hey Jesus, ich will dich kennenlernen. Ich will dich kennenlernen, so wie Markus das beschreibt. Ich will dieses Erlebnis haben, was der Hauptmann hatte am Kreuz. Und was wir sehen können, wenn du an Jesus als Sohn Gottes glaubst, was ist die Konsequenz? Dann tust du das, was er sagt. Wenn du Jesus kennst und sagst, ja, Jesus ist der Sohn Gottes, das ist mein Bekenntnis, so wie dieser Hauptmann, so wie Petrus, dann bedeutet das, wenn Jesus der Sohn Gottes ist und alle Autorität hat, so wie wir es gelesen haben, dann bedeutet das, er hat auch Autorität über uns, über dich und über mich, über dein Leben und über mein Leben. Er ist derjenige, der sagt, wo es lang geht, an dem wir uns orientieren. Und was er sagt, das will und soll und darf ich tun. Vielleicht erinnert ihr euch, wir haben dieses Lesezeichen. Hier vorne sind auch noch Lesezeichen, wer keins hat oder noch eins will. Am Anfang des Jahres verteilt, Christus konsequent nachfolgen. Glaubst du allem, was Jesus sagt? Glaubst du, dass er der Sohn Gottes ist? Das, was wir bei Markus sehen. Und tust du das, was Jesus sagt? Weil das Entscheidende ist, dass dein Bekenntnis nicht eine leere Worthülse bleibt. Dass dein Bekenntnis konkret wird. Du kannst toll Leuten erzählen, sagen, ich glaube an Jesus und ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist und das überzeugt mich alles. Aber wenn es sich nicht auswirkt in deinem Leben, wenn du nicht das tust, was Jesus sagt und das tun willst, was Jesus sagt, dann ist dein Bekenntnis leer. Dann kannst du dein Bekenntnis wegwerfen. Im Markus-Evangelium sehen wir, wer Jesus ist und was er tut und was er sagt. Wir finden eine ganze Menge Themen, zu denen Jesus etwas sagt. Und es ist nicht egal, was Jesus dazu sagt. Wenn ich an Jesus glaube als den Sohn Gottes, dann tue ich das, was er sagt. Was sagt Jesus zum Thema Ehe, zum Thema Familie, zum Umgang mit Besitz und Geld, zum Thema Taufen, zum Thema Dienen, zum Thema Sünde, zum Thema Jesus nachfolgen, zum Thema Jesu Wiederkunft eines Tages und so weiter. Ich will euch einladen und ermutigen, das Markus-Evangelium zu lesen. Mit der Frage, was sagt Jesus? Und du kannst vielleicht dir auch ein Thema raussuchen, wo du sagst, das ist das, was mich aktuell betrifft. Was sagt Jesus? Und bin ich bereit, das zu tun? Weil das zeigt letztlich deine Konsequenz und zeigt, wenn du an Jesus glaubst, dann tust du das, was er sagt. Ein konkretes Beispiel zum Schluss. Jesus sagt in Markus 10, Vers 43, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Sehr simple Aussage, sehr klare Aussage. Wer unter euch groß sein will, der soll den anderen dienen. Okay, das heißt, wenn du an Jesus glaubst und ihm folgst, er der Sohn Gottes ist, er die Autorität hat über dein Leben, was sollst du tun? Du sollst den anderen dienen. Tust du das? Tust du das als Elternteil deinen Kindern gegenüber, dass du ihnen dienst? Dass du Zeit für sie hast, dass du ein offenes Ohr hast, dass du ein Wort der Ermutigung für sie hast? Tust du das als Kind deiner Eltern, dass du auf sie hörst, dass du ihnen mit Respekt begegnest, dass du dankbar für sie bist, dass du vielleicht hilfst, den Tisch zu decken und abzuräumen oder die Spülmaschine einzuräumen oder im Haushalt zu unterstützen? Dienst du deinen Freunden? Bist du für deinen Freund oder deine Freundin da? Vor allem dann, wenn sie dich brauchen. Oder sagst du, ich habe so viel anderes, ich bin mit vielen anderen Sachen beschäftigt, die sind mir wichtiger? Stellst du die Frage deinem Freund oder deiner Freundin, wie kann ich für dich ein guter Freund oder eine gute Freundin sein? Wie kann ich dir dienen? Tust du das, was Jesus sagt? Wenn du verheiratet bist, wie dienst du deinem Ehepartner? Wie lernst du, nicht dein Ego an erster Stelle zu stellen, sondern deinen Partner? Wie dienst du ihm? Tust du das, was Jesus sagt? Wenn du in der Gemeinde aktiv bist, wie dienst du anderen? Hilfst du jemandem, seine Lasten zu tragen und sie zu Jesus zu bringen? Begegnest du anderen mit Dankbarkeit und Liebe und Respekt? Ermutigst du andere Leute in der Gemeinde, nimmst sie an die Hand, unterstützt sie in dem, was sie tun und stellst dich an ihre Seite oder bringst deine Zeit und Kraft mit ein? Dienst du? Tust du das, was Jesus sagt? Oder wenn du in Verantwortung bist in der Gemeinde, als Leiter, als Hauskreisleiter, in Verantwortung in einem anderen Gruppenbereich oder in einem Mitarbeitsbereich, dienst du denen, die da sind? Hast du das Wohl der anderen im Blick? Jesus sagt, wer unter euch groß werden will, der soll den anderen dienen. Und wir können das auf ganz viele andere Bereiche ausweiten, aber ich habe den Eindruck, wenn ich das durchgehe, habe ich genug zu tun. Wenn du an Jesus als Sohn Gottes glaubst, dann tust du das, was er sagt. Das ist das, was uns herausfordert. Was ist dein konkreter nächster Schritt? Jesus ist der Sohn Gottes. Unsere angemessene Antwort darauf ist, das zu tun, was er sagt. In unserem Leben, in unserer Woche, in unserem Alltag. Und ich will dich ermutigen, das Markus-Evangelium durchzulesen. Es ist das kürzeste Evangelium, es ist super. Bist am schnellsten durch. Es hat 16 Kapitel. Sehr gut, du bist in 16 Tagen durch, wenn du jeden Tag ein Kapitel liest. Ein Kapitel bei Markus ist auch nicht ellenlang. Es ist wirklich überschaubar und gut zu lesen. Man kann das gut zügig durchlesen. Aber nicht so zügig, dass man nicht versteht, was man gelesen hat. Ne? Lies das durch in den nächsten 16 Tagen. Du bist in gut zwei Wochen bist du durch. Ein Kapitel pro Tag mit dieser Frage, was sagt Jesus und tue ich das? Oder wie tue ich das, was er sagt? Stell dir diese Frage beim Lesen. Schreib dir die Sachen auf, die dir dazu kommen und die Jesus dir sagt, indem du sein Wort liest. Dazu will ich dich ermutigen und einladen, das zu entdecken, das Markus-Evangelium. Ich bete mit uns zum Schluss. Herr, ich danke dir, dass du uns dein Wort gibst und dass wir sehen und staunen dürfen, dass du der Sohn Gottes bist, dass du alle Autorität hast, dass du alle Autorität auch über uns und unser Leben hast. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, mehr das zu tun, was du sagst, Herr, weil wir dich lieben, weil wir dich ehren wollen, weil wir verändert werden wollen, Herr, weil wir mehr so lieben wollen wie du, weil wir mehr so dienen wollen wie du, Herr. Bitte segne du uns, gib du uns die Kraft dazu und das Durchhalten und das Sehen, wer du bist und was du sagst und das Umsetzen, dass wir das tun, Herr. Wir wollen uns dir anbefehlen für die nächste Woche in besonderer Weise. Amen. Amen.